Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Tag 1 des diesjährigen NFL Drafts ist vorbei und wenn man ein bisschen drauf guckt, wollen wir uns natürlich mit den mit Namen beschäftigen, die gepickt wurden in der ersten Runde, also den 32 College Prospects, die ausgewählt wurden von den 32 Teams. Gucken drauf, wer Überraschung ist und auch ansonsten, wie es natürlich abgelaufen ist, denn es war das erste Mal ein virtueller Draft, der wirklich mit Sicherheit was Besonderes gewesen ist. Mein Name ist Sebastian Müller, ich habe mir heute zwei Experten zu eingeladen. Einmal eine bekannte Stimme, ihr kennt ihn, Moritz May. Hallo Moritz.
Hallo zusammen.
Und auch mit dabei ist ein absoluter College-Experte, das ist der liebe Kollege Julian Barsch von dem Podcast Saturday Kickoff. Hallo Julian.
Wunderschönen guten Morgen.
Ja, lass uns vielleicht erstmal ein bisschen auf die Gegebenheiten eingehen, bevor wir uns mit dem Draft an sich beschäftigen. Moritz, es war natürlich was Besonderes, komplett anderen Draft, den wir sonst gekannt haben. Wie war dein Eindruck und wie hat es dir gefallen im Vergleich zu den anderen Jahren?
Also ich muss sagen, wir haben das schon ganz gut kompensiert, dass man das halt nicht vor Live-Publikum hat machen können und dass es halt nicht alle Leute an einem Spot waren. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, auch mit dieser Konferenzschalte da, den ganzen anderen Draft-Experten, mit Bucky Brooks und Michael Irvin und so weiter und so fort, fand ich eigentlich echt ganz nett. Moderation war auch gut, hat halt so ein bisschen Red Zone-Feeling gehabt, wenn da so ein Moderator in New York im Ding steht und dann halt immer zu den jeweiligen Prospects hinschaltet. Fand ich okay. Wir haben es im Vorgespräch schon kurz drüber gehabt. Roger Goodell war teilweise ganz schön cringy unterwegs, wenn er da irgendwie von den Bildschirmen sich hat ausbuhen und zujubeln lassen. Und das war so einigermaßen skurril. Aber ansonsten, also ich hätte mit A mehr Problemen gerechnet und hätte auch mal gedacht, dass da mal, dass da irgendwas gezeigt wird, was nicht gezeigt werden sollte oder dass irgendwo die Uhr abläuft. Aber vom Organisatorischen her fand ich es eigentlich echt nicht schlecht gemacht. Ich hatte den Eindruck, dass es ein bisschen langsamer ist, wie wenn es auf der Bühne ist. Aber im Endeffekt muss ich sagen, hat jetzt für mich als Typ, der sowieso den Draft nur vom Fernseher oder vom PC verfolgt, muss ich sagen, da war die Situation kein Abbruch, dass es für mich irgendwie unattraktiver oder so geworden ist. Von daher fand ich es echt gut gemacht.
Jörn, spielt da vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass sie schon mal so einen ersten Probedurchlauf gemacht haben. Das gab es ja am Montag, dass man einfach mal geguckt hat, okay, hey, wie funktioniert die Technik, um dann einfach für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, beziehungsweise um zu wissen, okay, hey, bis Donnerstag muss ich noch das und das erledigen. Also das ist dann vielleicht doch gut gewesen, dass man einfach mal so diesen Durchlauf hat und dass es dann entsprechend auch so gut funktioniert. Und natürlich auch gerne dein Eindruck, was du vielleicht noch ergänzen möchtest zu Moritz.
Da kann ich gar nicht so viel zu sagen am Ende. Es gab ja am Montag, glaube ich, diesen Bericht von diesem einen Menschen aus NFL-Kreisen, der irgendwie eine Nachricht an weiß gar nicht an welchen Journalisten, der das geschrieben hat, nach dem Motto, oh, es gab gleich Probleme und gleich bei dem Bengals-Pick und hat das irgendwie anscheinend so total extrem dargestellt. Solche Nachrichten sind natürlich oft auch einfach extrem überportioniert. Also das ist natürlich dann auch, dass die einfach versuchen, da richtig Schlagzeilen mitzumachen. Haben sie damit auch hinbekommen. Am Ende war das Ding echt eine runde Sache. Also ich weiß gar nicht, ob es viel länger war als sonst. Also kann ich gerade auch gar nicht, ich weiß es gerade gar nicht so genau, aber wenn, dann war es wirklich nur minimal. Es ging recht rund. Und am Ende, also ja, ich weiß gar nicht. Also mit Goodell, das war wirklich ein bisschen cringy, aber gleichzeitig muss man auch sagen, der steht halt fast alleine in seinem Wohnzimmer. Ne? Also da für ihn da irgendwie Stimmung aufkommen zu lassen, ist vielleicht auch nicht so einfach. Das muss man ihm jetzt vielleicht auch lassen. Der einzige Fehler, den er vielleicht ein bisschen gemacht hat, der hat ja beim zweiten Pick der Raiders announced, dass die übernächstes Jahr, glaube ich, für 2022, aber da kann man auch gerne mich korrigieren, für eins der nächsten beiden Jahre der NFL Draft nochmal stattfinden soll, man soll ihm praktisch nochmal eine Chance geben, dass sie das nochmal hosten können. Und da hat er dann 2020 gesagt, das war natürlich dann etwas verwirrend an der Stelle. Aber sonst, ich glaube, das war grundsätzlich eine runde Sache und ja, am Ende ist es auch nicht so leicht, das umzusetzen. Daher fand ich das vollkommen okay.
Ja, genau, wie gesagt, ich denke, sie haben das Beste aus der Situation rausgemacht, was ich gehört und gelesen habe. Ich habe selbst leider nicht geguckt, weil ich heute Morgen, am Freitagmorgen, den frühen Termin hatte, deswegen war es mir leider nicht möglich, aber so was alle geschrieben haben, hat es doch auch aufgrund der besonderen Situation hat es doch sehr, sehr gut funktioniert. Dann lass uns zum Sportlichen kommen und Moritz, wir müssen uns ein bisschen angucken. Wenig überraschend, Nummer 1 Overall Pick war Joe Burrow, die von den Cincinnati Bengals, wir hatten es gerade schon erwähnt und ja, absolut die richtige Entscheidung der Bengals, sich dort diesen wahrscheinlich besten Quarterback im ganzen Draft zu nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade so die ersten beiden Picks sind ja in der Vorberichterstattung auch schon ausführlich analysiert worden und im Endeffekt war es ja eigentlich nur zu erwarten, dass es dann im Endeffekt auch so kommt. Von daher, klar, alles richtig gemacht. Also wenn da irgendein anderer Name als Joe Burrow aufgerufen worden wäre, wäre es schon eine arge Überraschung gewesen. Cincinnati bekommt ihren Wunschspieler, bisschen Homegrown Kid kommt ja aus Ohio, eine Wahnsinnssaison im College Football gespielt. Einige Experten meinen auch, das wäre der beste College Quarterback oder die beste Saison eines College Quarterbacks insgesamt, auch nicht gesehen von den Stats. Von daher kannst du an eins eigentlich nicht viel anders machen, wenn du ein Quarterback needy Team bist, als den besten Quarterback im Draft zu picken. Von daher vollkommen okay, richtige Entscheidung. Braucht man auch gar nicht mehr groß drüber reden. Wurde, glaube ich, in der Vorberichterstattung alles zu Genüge analysiert.
Genau, das denke ich auch. Man war vielleicht so ein bisschen davon ausgegangen, Julian, wenn wir uns ein bisschen mit beschäftigen, dass vielleicht nach den Bengals sowohl die Redskins vielleicht drüber nachdenken, unterzutraden oder auch die Detroit Lions. Beide sind geblieben. Redskins haben sich mit Chase Young verbessert, dem Edge Rusher, einer vielleicht der besten Prospects in den letzten Jahren. Und die Lions haben sich für Jeff Okuda entschieden, einen Cornerback, der natürlich jetzt nach dem Abgang von Darius Slay eine Position auf Need gewesen ist. Und ich denke, beide haben mit dem Pick wenig falsch gemacht.
Gehe ich mit. Also uns alle ein bisschen mehr Action ja, an diesen Positionen vielleicht gewünscht, auch erwartet. Ich glaube, der Hype war im Vorhinein einfach zu groß. Ich glaube, viel zu viele Leute haben einfach das alles so aufgepusht und so viel erwartet. Und oh, okay, wir wissen gar nicht so viel, was dieses Jahr passiert. Am Ende ist genau das passiert, was wir eigentlich gedacht haben. Angeblich wollte Miami ja irgendwie noch auf 3 hoch traden, beziehungsweise den 3. Pick ertraden, ohne den 5. abzugeben, damit man 3 und 5 für Nummer 1 abgeben kann und was da nicht alles für Gerüchte rumgeschwirrt sind, ist am Ende nicht passiert. Und ja, Chase Young und Okuda freut mich persönlich natürlich sehr, weil ich Ohio State-Fan bin und das ist natürlich jetzt hier wirklich eine tolle Geschichte. Zwei wirklich sehr, sehr gute Spieler. Chase Young, hast du schon gesagt, also eins der besseren Edge-Rush oder Edge-Defender-Prospects aus den letzten Jahren. Viele sehen ihn auch besser als die Bosa-Brüder. Also der ist wirklich unglaublich dominant, technisch schon sehr, sehr weit, athletisch wirklich auf einem ganz anderen Niveau. Und Okuda ähnlich. Also einzige Knock an sein Spiel ist vielleicht, dass er nicht ganz so viele Interceptions hatte, was aber auch schwierig ist, wenn die Quarterbacks nicht in deine Richtung werfen. Und dann ist er halt vielleicht jetzt nicht so schnell wie der ein oder andere, aber der hat einfach unglaubliche Fußarbeit, der spielt die verschiedensten Schemes wirklich gut. Also das ist halt einfach auch mal jemand, der eine Press-Man-Coverage lange Zeit im College gespielt hat und damit ist er einfach schon sehr pro-ready, hat am Ende aber auch noch Cover 1 und Cover 3 gesehen. Ja, also Okuda ist für mich, wir haben ja in den letzten Jahren mit Denzel Ward und Marshon Lattimore noch 2 andere Ohio State Cornerbacks gesehen, die dann eben sehr, sehr hoch gegangen sind und ich würde Okuda auch hier nochmal vor den beiden sehen. 2 sehr, sehr gute Picks für die beiden Teams. Ich hätte lieber einen Downtrade vor allem für Detroit gesehen, aber am Ende machst du damit nichts falsch.
Genau, das denke ich auch. Das war mit Sicherheit auch eine Option. Da hieß es ja auch, dass sich wohl ja, viel darüber diskutiert worden. Am Ende ist es nicht gewesen. Insgesamt haben wir nur 4 Trades sowieso am ganzen Draft Day gehabt. Aber lass uns vielleicht dann ein bisschen später noch ein bisschen draufschauen, denn in den Top 10 gab es nicht einen einzigen Draft oder einen einzigen Trade überhaupt. Lass uns mit den weiteren besprechen. Andrew Thomas auf 4 und dann die beiden Quarterbacks Tua zu den Miami Dolphins, Justin Herbert zu den Los Angeles Chargers. Moritz, es war ja vorher spekuliert worden, dass Tua eventuell aufgrund seiner medizinischen Geschichte fallen könnte. Jetzt können wir sagen, dem ist nicht so gewesen.
Ja, genau. Ist ja im Vorhinein spekuliert gewesen. Allerdings gab es ja auch in den letzten Tagen dann wieder vermehrt, oder in den letzten Wochen auch, vermehrt Berichte, wo Mediziner meinten, er ist wirklich medical clear. Und ganz ehrlich, wenn Tua dein Guy an Nummer 5 ist und du brauchst halt eben einen Quarterback, wie es bei den Miami Dolphins der Fall ist, dann nimm ihn. Dass man vielleicht, also das wurde ja kolportiert, ob Miami ihn nicht doch irgendwie hochtradet oder so, das haben sie sein lassen, war auch richtig so. Du hast jetzt halt eben deinen vielleicht Wunsch-Quarterback, weil es war ja davon auszugehen, dass Joe Burrow nicht zu haben ist für die Miami Dolphins, an 5 bekommen. Das ist vollkommen okay, auch an dem Spot für mich. Klar ist seine Hüfte noch ein Fragezeichen, aber wir haben ja auch alle dieses Tape gesehen, das er da in die Teams geschickt hat. Da sah die Hüfte schon relativ gut aus. Wahrscheinlich besser, als meine Hüfte jemals ausgesehen hat. von daher finde ich es tatsächlich vollkommen okay. Ich hätte die Entscheidung vermutlich nicht treffen wollen, würde aber auch nicht sagen, dass ich an der Entscheidung irgendwas zu kritisieren hätte.
Lass uns vielleicht noch auf den Nummer 4-Pick eingehen. Andrew Thomas als Offensive Tackle dort gepickt worden. Vielleicht, Julian, ein bisschen überraschend, denn mit Sicherheit der eine oder andere hatte einen anderen Offensive Tackle als ersten Mann erwartet. Ja, was ist dein Take dazu, was David Gettleman, der von uns ja auch sehr gerne kritisiert wird, gemacht hat?
Ja, also es war überraschend, vor allem in dem Sinne, dass wurde eigentlich über alle drei anderen von diesem Top-4-Duo, sage ich mal, gesprochen, immer wieder, vor allem auch immer wieder, oh, wird jetzt hier nicht mehr Kyle Beckton gezogen, was ja schon wieder so ein bisschen als, also es gibt die Leute, die ihn sehr hoch hatten, ich gehöre nicht dazu, für mich klar, der vierte Tackle in dieser Klasse. Und Thomas ist zwar die Nummer 3, aber das ist alles relativ eng beieinander und ich finde den Pick eigentlich gut. Also ich glaube, an der Stelle müsste man eigentlich sagen, dass Gettleman jetzt mal einfach nichts falsch gemacht hat, das ganz solide gepickt hat. Andrew Thomas ist jemand, der ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Der wird auch, also sein Ceiling wird auch niedriger gemacht, als es eigentlich ist. Also es wird immer gesagt, oh, es ist einfach nur ein sicherer Spieler, aber der bringt halt auch einfach viele gute Sachen mit. Der hat unglaublich lange Arme, was wirklich wahnsinnig wichtig an der Stelle auch einfach ist. Hat echt eine gute Footwork, kommt echt schnell aus dem beim Snap. Sein Get-Off ist wirklich schnell. Der ist auch im freien Raum, auf Second Level wirklich, wirklich gut unterwegs. Sowohl im Run-Blocking als auch in der Pass-Protection wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Ich finde, das ist ein guter Pick an der Stelle. Das ist auch ein guter Fit für die Giants, daher vollkommen solide. Klar kann man da runter traden, aber am Ende, denke ich, haben die Giants hier einen ganz soliden Pick gemacht an 4 und sollten damit über die nächsten Jahre schon happy sein.
Genau, denke ich auch. Also wie gesagt, ein Offensive Tackle war auf jeden Fall, wie gesagt, eigentlich Pflicht, um einfach ihren jungen Quarterback Daniel Jones zu schützen. Deswegen haben sie mit Sicherheit auch eine richtige Entscheidung dort getroffen, sich dazu entschieden. Wie gesagt, über Namen kann man mit Sicherheit immer spekulieren. Da gibt es den einen, der mag den mehr, der andere mag den mehr. Aber im Endeffekt sind
die genau auch nicht mein erster gewesen. Also ich hätte Jedrick Wills auch vorher gezogen. Aber am Ende,
ja. Ja, genau. Wir wissen nie, wie die Big Boards der Teams selbst aussehen. Deswegen, wie gesagt, wir sind da sehr gespannt und wenn Dave Gettleman am Ende alles richtig gemacht hat, dann ist auch alles in Ordnung. Lass uns vielleicht ein bisschen über Mann sprechen. Vielleicht Moritz, der so ein bisschen in Anführungsstrichen gefallen ist, wo man vielleicht sagt, okay, der geht vielleicht ein bisschen früher weg. Isaiah Simmons mit Platz 8 natürlich immer noch ein sehr, 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 sehr hoher Pick gewesen. Am Ende jetzt zu den Arizona Cardinals, wo ich vielleicht so ein bisschen eher Richtung Tackle geschielt hätte, aus Fansicht, denn wir müssen auch immer sehen, Kyler Murray möchte natürlich auch geschützt werden. Ja, wie siehst du einmal die Personalie Simmons, also ein bisschen gefallen ist und dass man sich dafür einen Linebacker entschieden hat, aus Cardinals Sicht?
Also ich glaube, die Entscheidung, dass man an der Stelle Linebacker gegangen ist, war vermutlich einfach eine BPA-Geschichte, weil Simmons war zu dem Zeitpunkt ganz klar der beste Spieler, der noch da ist und es war ja schon, ja, wie du schon gesagt hast, mehr oder weniger ein bisschen überraschend, dass er so tief gefallen ist. Von der Personalie halte ich wirklich unglaublich viel, weil er einfach quasi auf der ganzen Defensive Side of the Ball eigentlich so gut wie alles spielen kann, außer vielleicht jetzt irgendwie direkt an der Line vorne drin. Das ist wahnsinnig schnell, ist wahnsinnig athletisch. Schließt dazu noch, vergiss es, schließt keine Lücke im Team. Allerdings war es natürlich kein Pick nach Need. Aber an der Stelle musst du ihn, glaube ich, einfach nehmen, weil er halt so talentierter Typ ist. Von daher würde ich den Pick jetzt nicht bashen wollen, weil man sich da eigentlich einen kleinen Stil weggesnatcht hat, auch wenn es vielleicht kein Need gefüllt hat. Aber in der ersten Runde, wenn sowas passiert und so ein Spieler dir an 8 zufällt, dann solltest du, glaube ich, auch zuschlagen.
Ja, Julian, jetzt ist natürlich die spannende Frage, auf welcher Position sollte man ihn denn einsetzen, beziehungsweise werden ihn dann die Cardinals einsetzen, weil wir haben es gehört, er kann eigentlich bis auf Defensive Tackle vielleicht jede einzelne Position spielen. Das meint natürlich sehr flexibel, ist natürlich dann auch ein Thema, okay, wo setze ich ihn am besten ein als Team?
Also grundsätzlich, ich muss auch sagen, toller Pick an der Stelle, Simmons, mein Nummer 1 Spieler auf dem Board, ich finde den wirklich super und an so einer Stelle, also ich glaube, später kann man da auch noch das eine oder andere Team sogar erwähnen, die eben auch einfach BPA gegangen sind, obwohl es vielleicht nicht das höchste Need auf dem Board ist, aber finde ich hier super. Steve Keim und die Cardinals sind ja eh auch bekannt dafür, dass sie so vielseitige Spieler in der Defense ganz gerne mögen. Kann man ja auch auf Buda Baker oder Dion Buchanan verweisen an der Stelle. Also Outside Cornerback würde ich den jetzt auch nicht regelmäßig ausstellen, ne? Also das muss man vielleicht auch dazu sagen.
Gut,
das
hat auch, ja, vielleicht ja.
Hier und da mal gemacht. Der hat da wirklich ein paar Snaps gespielt, aber also der wird da, glaube ich, auch von dem einen oder anderen ganz schön verbraten. Ich denke, das wird so eine Mischung aus Outside Linebacker, der halt eben sehr vielseitig dann am Edge oder eben im Coverage spielen kann, als auch dann so ein Safety-Hybrid, Safety-Linebacker-Hybrid, der eben mehr so ein Roamer ist, weißt du, also der wirklich mehr so in diesem, ja, der jetzt nicht tief steht. Also das kann der auch mal machen und das ist eben ganz nett und das ist eben auch das, was er dir bringt und was er im College für Clemson auch so gut gemacht hat. Hast ihn halt irgendwo aufgestellt, sei es am Edge, sei es irgendwie in der Mitte des Felds, sei es irgendwie 10 Yards, 15 Yards runter und du wusstest halt nicht, was passiert, ob er runterkommt, ob er tief geht. Du kannst ihn wirklich mal irgendwie gegenüber vom Slot-Corner aufstellen, ihn den verteidigen lassen. Im nächsten Play kannst du ihn halt einfach tief droppen lassen und dann als tiefen Safety spielen. Gerade das, was du mit dem machen kannst, das ist halt einfach super, super spannend. Für die Defense ganz schwer, oder Quatsch, für die Offense, für den Quarterback ganz schwer zu lesen, aber ganz, ganz wichtig dabei, und das ist eben die große Frage an der Stelle, du musst es eben auch nutzen können. Brent Venables, der Defensive Coordinator von Clemson, hat das wirklich hervorragend gemacht. Es war unglaublich schwer zu lesen, was da jetzt gleich passieren würde in jedem Play, und da war er natürlich eine absolute Matchup-Waffe, aber genau, das müssen die Cardinals jetzt eben lernen und müssen zeigen, dass sie ihn nutzen können. Wenn nicht, dann könnte das auch verschwendet sein.
Ja, da, wir werden es genau besehen, wie sie ihn einsetzen werden. Mit sie jetzt spannend zu sehen, gerade weil es auch einige gute Linebacker hier auch gibt bei den Cardinals, mit dem Chandler Jones beispielsweise oder aber auch anderen Namen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Cardinals einsetzen werden. Machen eine kurze Pause, jetzt kommen wir zurück, denn es gibt natürlich auch einiges weiteres zu besprechen. Unter anderem natürlich die Situation in Green Bay, die einen überraschenden Pick gemacht haben, aber dazu gleich mehr hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wir sind zurück bei Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir wollen natürlich nicht nur den siebten Pick unterschlagen. In dem Fall ist es gewesen Derek Brown, der Defensive Tackle, den die Carolina Panthers sich ausgesucht haben. Und lass uns gleich noch die letzten beiden Picks der Top 10. CJ Henderson, der Cornerback, ist zu den Jacksonville Jaguars gegangen. Und Offensive Tackle Jedrick Wills ist von den Cleveland Browns gepickt worden. Moritz, alles Namen und auch alles Entscheidungen, die man so durchaus nachvollziehen kann. Vielleicht ein bisschen überraschend, dass die Panthers einen Defensive Tackle genommen haben, aber ansonsten alles so Namen, die man in dem Range durchaus erwartet hat.
Ja, also ich fand jetzt Derek Brown für die Panthers an der Stelle auch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, weil der hatte da ungefähr sein Value sitzen und du hast halt zwei Defensive Tackle verloren mit McCoy und Poe. Von daher war sogar nie da, kannst du machen, wenn der so weit entfernt von deinen anderen Spielern auf dem Board sitzt, war das für mich vollkommen okay, an 7 Derek Brown zu holen. Ja, genau, und jetzt zu den letzten beiden Picks, CJ Henderson fand ich auch vollkommen okay für Florida. Der hat ja in den letzten Wochen ordentlich Hype gekriegt, war ja lange irgendwo von den Experten im Raum 15 bis 20 vermutet worden. Ist auch wirklich ein guter Cover-Corner, kann Man-to-Man spielen, sogar relativ gut, muss vielleicht ein bisschen an seiner Tackling-Technik arbeiten, aber ansonsten würde ich jetzt mal sagen, an der Stelle kannst du da echt froh sein oder zufrieden sein, als Jacksonville Jaguars-Fan Henderson bekommen zu haben. Und an 10 die Browns mit Jedrick Wills, war ja klar, dass sie einen Tackle nehmen werden, beziehungsweise dass sie auf Tackle Unterstützung brauchen. Und dann haben sie den meiner Meinung nach besten Tackle im Draft an 10 bekommen. Ist super. Also da kann man wenig machen oder wenig meckern. Sind beides Picks, die ich so voll unterschreiben könnte.
Genau, und das sind auch die nächsten Picks, die wir auch so ein bisschen weitergehen. Denn wir müssen auch sagen, Mickey Becken an 11 zu den New York Jets und auch Henry Rux, der dritte, also war der Wide Receiver, zu den Las Vegas Raiders. Also das sind auch alles wirklich so Namen, wo wir wirklich sagen können, da hat man wenig falsch gemacht, Julian, weil es so alles in dem Rahmen, wie gesagt, erwartet worden sind und dass es auch alles Leute sind, die dem Team wahrscheinlich sofort weiterhelfen können.
Also wie gesagt, ich glaube, zu den Picks davor wurde alles gesagt, vor allem mit dem Positional Value ist mit bei den Panthers natürlich so kritisch gewesen. Die Browns haben dann eben einen tollen Move gemacht und ich glaube auch dem einen oder anderen Team da den Tackle weggeschnappt, den die vielleicht gern gehabt hätten, weil Wills wirklich ein unglaublich tolles Prospect ist. Mekhi Becton, ja, also ich glaube, der wird potenziell noch ein bisschen brauchen. Der ist halt unglaublich groß. Das ist so, wenn man sich so jemanden baut und sagt, okay, man will jetzt so ein richtiges Viech, so ein richtiger krasser Typ da stehen haben, dann hast du eben Mekhi Becton da stehen. Der ist tatsächlich auch gar nicht so fußlahm, wie man es denken würde, wenn man ihn sieht, einfach weil er so viel größer ist als alle anderen. Aber ich glaube trotzdem, dass der von der Technik her, ich weiß nicht, ob man da sich gleich im ersten Jahr so viel von erwarten kann. Das muss man jetzt halt einfach mal sehen. Henry Rux ist natürlich ganz interessant. Das passt natürlich irgendwie auch zu diesem alten, ja, oder zu der alten Einstellung der Raiders, damals mit Al Davis, weil die haben da ja eigentlich immer so die schnellsten Spieler gezogen. Und hier war es ja eigentlich so, dass die meisten Teams, oder nicht die meisten Teams, sondern die meisten Experten, Jeudy und Lamb, eigentlich vor Rux gesehen haben. Fand ich jetzt ganz interessant. In den letzten Jahren hat man immer mal wieder gesehen, dass die schnelleren Wide Receiver auch früh gegangen sind. Und ja, ich glaube, es war so eine kleine Überraschung, dass Rux hier als erstes geht. Aber am Ende, denke ich, ist das eine ganz gute Sache. Und man muss eben sehen, das ist der schnellste Spieler oder auf jeden Fall der schnellste Wide Receiver im Draft. Und viele erwarten jetzt, dass einfach, weil Derek Carr jemand ist, der nicht so gerne oder ja und einfach nicht so viel tief wirft, dass man sich da irgendwie umstellen muss, weil Rux eben so ein schneller Spieler ist und deswegen immer tief geht. Aber gerade bei Alabama hat er halt auch viele kurze Bälle gefangen und dann extrem viel daraus gemacht. Also einfach, wer es vielleicht nicht gesehen hat, gerade das Spiel gegen South Carolina zum Beispiel, da hat er halt einfach einen kurzen Slant gefangen und ist einfach das ganze Feld runter und sieht dabei total gelassen aus und ist immer noch viel schneller als jeder andere. Das sind halt so Sachen, ich glaube, da kann man ganz viel mit ihm anstellen. Er ist meiner Meinung nach nicht so komplett wie Jeudy oder Lamb, die hätte ich hier vielleicht noch ein bisschen lieber gesehen. Aber an sich ist das ein Pick, der durchaus solide ist und Rux wird einem Team schon in der ersten Saison helfen können.
Ja, das denke ich auch. Wie gesagt, Speed ist mit Sicherheit etwas, wo man sagen kann, dass bei der, das habe ich zumindest gelesen, hat irgendwer gezählt, dass bei den NFL-Media noch so ein bisschen unterschätzt wird eigentlich, sondern gibt eigentlich mehr auf Catching und auf Route-Running und so weiter. Aber mittlerweile setzen die Teams so wirklich viel auf Speed. Ich meine, wir sehen es mit Tyreek Hill, wie er die Saison irgendwie die Liga im Sturm erobert hat mit seinem unglaublichen Speed. Und
aber also vielleicht ganz kurz zu dem Thema, also weil die auch oft verglichen wurden. Also das möchte ich nochmal sagen, das ist wichtig. Ich bin mal gespannt, wie das läuft, aber also Rux ist sehr, sehr schnell, aber gerade beim Release, der hat mir teilweise ganz gut gefallen und es hieß ja auch, und es ist bei all diesen Wide Receiver Prospects wird immer wieder gesagt, okay, die haben überhaupt keine Press Coverage gesehen, sehr, sehr wenig, das stimmt, aber Tyreek Hill ist nochmal agiler, also das ist eben die Geschichte, der ist halt im Open Field sehr, sehr agil und gerade auch wenn er beim Release, da ist ja vielleicht auch nochmal so ein Zacken, so mehr Beschleunigung drin, da bin ich jetzt ganz, ganz gespannt, wie das bei Rux sich äußern wird, weil der ist halt einfach ein bisschen mehr dieser Straight-Line-Speed, der kann auch gut Route-Running, also das ist gar nicht so schwach, wie viele immer sagen, aber ich glaube, Tyreek Hill und er, die vergleicht man schnell, weil die halt einfach, ja, beides sehr, sehr schnell sind, aber sind in einigen Aspekten ihres Spiels dann doch noch verschieden. Deswegen würde ich jetzt nicht die ganze Zeit drauf gucken und sagen, oh, Henry Rux macht Sachen, die Tyreek Hill auch macht. Ja, einfach nochmal so nebenbei.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden es natürlich genau im Auge behalten. Natürlich sowieso Raiders, glaube ich, dieses Jahr nochmal spannender. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf. Die haben ja zumal sie ja noch einen weiteren Pick dann genommen haben an 19. Da kommen wir vielleicht mit Sicherheit noch später dann zu. Dann kommen wir dann jetzt nämlich zum ersten Trade. Denn die Buccaneers und die 49ers haben einmal Pick getauscht. Also die Buccaneers sind hoch auf 13, die 49ers runter auf 14. Haben dafür noch einen extra viertrunden Pick bekommen, den sie später wieder gebraucht haben, um sich ein bisschen wieder hoch zu traden in der ersten Runde. Haben dann entsprechend Javon Kinley genommen, die 49ers an 14, Tristan Wirfs an 13 zu den Buccaneers gegangen und natürlich müssen wir sagen, absolut richtig, Moritz, denn diese Offense, die kann nächste Saison wirklich alles schocken, dass du dann natürlich noch einen starken Offensive Tackle dazu nimmst, der Tom Brady beschützt. Ja, ich sehe schon diese Offense, wie sie alles zerstören wird, was es irgendwie gibt.
Ja, gut, also ich bin erstmal vorsichtig. Offseason Super Bowls, da habe ich mir in den letzten paar Jahren
ja, stimmt natürlich.
Ein paar Mal ganz schön verschätzt, deswegen bin ich da jetzt diese Saison ein bisschen schneller, aber prinzipiell der Pick ist absolut verständlich und auch, dass du dafür hochgehst, fand ich okay. Du gibst einem Tom Brady ja den Schutz, den er eventuell noch brauchen könnte, mit dem besten verfügbaren Tackle an der Stelle. Passt auch vom Value her super. Von daher Pick vollkommen okay, auch der 49ers-Pick mit Kindler, da holst du dir, also ich fand den gar nicht so weit entfernt von Derrick Brown, von seinem Skill her, von daher auch vollkommen okay. 49ers haben quasi DeForest Buckner abgegeben und haben sich eine jüngere Version von DeForest Buckner irgendwie geholt. Von daher vollkommen okay für beide Seiten, vorteilhaft der Trade, passt.
Das denke ich auch. Es wird gesagt, der erste von 4 Trades an dem Tag. Wie gesagt, die 49ers sind dann später mal hochgetradet von 31 auf 25, um sich dann noch einen Wide Receiver zu holen mit Brandon Ayuk und haben dafür ja einmal getauscht mit den Minnesota Vikings, haben dort den 4th-Round-Pick, den sie bekommen haben, von den Buccaneers direkt wieder mit abgegeben und zudem noch einen 5th-Round-Pick mit dazugegeben. Also von daher, ja, mit Sicherheit auch dort spannend zu beobachten. Auch wenn man sonst natürlich weiter gucken, so bis zu Position 20, müssen wir ganz ehrlich zugeben, da ist nichts Besonderes passiert, Julian. Jerry Jeudy an 15, Wide Receiver, AJ Terrell, der Cornerback zu den Falcons, jetzt richtig. CD Lamb ist zu den Cowboys gegangen. Dann haben sich die Dolphins mit Austin Jackson einen Tackle geholt, einen Cornerback zu den Raiders mit Damon Emmett. Und dann haben sich nochmal die Jacksonville Jaguars an 20 nochmal eine Defensive End geholt. Alles vielleicht jetzt nicht so große Überraschung, oder?
Ja, also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe diese Phase ein bisschen anders erlebt, aber das kam vielleicht auch noch durch meinen Frust als 49ers-Fan.
Ach so.
An der Stelle, also, da kann ich auch am Ende nochmal was zu sagen, aber ich war mit der ganzen Geschichte weniger happy. Also, sagen wir mal so, dass die Broncos an 15 Jerry Jeudy noch bekommen, damit haben viele, glaube ich, nicht gerechnet. Deswegen, glaube ich, ist das für die Broncos halt mega nice, weil viele gedacht haben, dass die hochgehen müssen, um einen der besseren Wide Receiver zu bekommen. Das ist hervorragend. Terrell hätten viele, glaube ich, nicht so hoch gedacht. Ist es mein Top-3-Cornerback für mich, deswegen finde ich okay. CeeDee Lamb an 17, auch das hatten, glaube ich, viele nicht erwartet. Ich glaube, viele hatten erwartet, dass bis 15 irgendwie die drei besten Wide Receiver weg sind und dass die Cowboys hier an 17 einfach BPA gehen. Die brauchen den nicht theoretisch. Also ich glaube, die hatten andere Needs, die größer waren, aber ja, dass die das machen, das war halt super gut. Also ich glaube, die nächstes Jahr die Offense der Cowboys, ob man es mag oder nicht, also die haben sich gerade deutlich, deutlich verbessert. Und ich glaube, Lamb ist halt einfach ein Spieler, der von Jahr 1 an extrem, also jeder Offense extrem weiterhelfen kann. Jackson, ich habe den nicht so niedrig. Also ich glaube, da gab es auch viel Kritik. Der ist halt noch sehr, sehr jung. Also der ist, glaube ich, nicht mal 21 an der Stelle.
Genau, mal 20 Jahre alt. Genau, ja, ja. Ja.
Und der bringt schon viel mit, gerade was so von der Athletik angeht, gute Fußarbeit. Ich mochte den eigentlich ganz gerne, aber da gehen die Meinungen unglaublich weit auseinander. Und ich bin mir nicht sicher, ob man hier vielleicht eher BPA hätte gehen können, je nach, also, ja, okay, ne, ist natürlich, die haben sicherlich ein anderes Board, aber dass man hier vielleicht einen anderen Spieler hätte ziehen können und die wussten natürlich nicht, dass Josh Jones an 26 noch da sein würde, aber das hätte ich vielleicht ein bisschen lieber gesehen. Und ich glaube, für viele war an 19 Damon Arnett von Ohio State Cornerback der absolute Schocker des Abends, weil den hatte niemand so hoch. Bei mir ist es tatsächlich, und das ist jetzt nicht, weil ich Ohio State-Fan bin, sondern einfach, weil ich glaube, dass der schon einiges ganz gut kann, der Nummer 4 Cornerback. Ich hätte den auch später gehabt, aber ich fand das okay. Das Upside ist halt limitiert, weil der schon fast 24 ist. Also das ist natürlich nicht besonders ideal, aber gerade so als so ein physischer Pressman-Corner kann der, glaube ich, ganz schön Schaden anrichten und kann einfach sehr, sehr solide werden. Der war in 2018, hat der wirklich noch viele Probleme gehabt und hat, ähnlich wie zum Beispiel in Joe Burrow, ich weiß, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen von den Positionen her, aber auch der hat einen extremen Sprung von 2018 zu 2019 gemacht und sich jetzt eben diesen Platz hier erkämpft, was ich ihm sehr gönne. Daher, ich bin mal gespannt, wie das am Ende funktioniert. Aber das war sicherlich überraschend. Und die Jaguars jetzt mit Jason und Josh Allen da, dieses Pass-Rush-Duo, was auch super ja, vielseitig ist, weil das beide auch sehr athletische Jungs sind, finde ich spannend. Also glaube, das könnte ein sehr, sehr guter Pick werden, wenn man da in ein paar Jahren drauf guckt.
Bin ich gespannt. Vielleicht, Moritz, wenn wir vielleicht weitermachen und uns mit noch dem Annette beschäftigen, ist es wieder so ein typischer vielleicht auch Mike Mayock-Kid, der einfach so dann Namen vielleicht nimmt, die andere vielleicht nicht so hoch haben, aber weil er sagt, ja, er möchte Character-Guys haben, also Leute, die auch gut fürs Locker-Room kommen, dass er einfach dann immer wieder solche der Überraschung quasi macht, wo alle mitgedacht haben, okay, hey, das hätten die jetzt nicht unbedingt mit erwartet, auch der Henry Rex war jetzt auch nicht unbedingt der erste Wide Receiver, der alle gedacht haben, der geht jetzt vom Board, aber ist das vielleicht so typischer Mike Mayock-Move, wie wir ihn jetzt kennen, in diesen zwei Drafts und auch kennengelernt haben?
Das kann schon sein, also ich kann zugegebenermaßen gar nicht so viel zu Damon Arnett sagen, von seinen Skills her, aber ich glaube, da haben wir hier einen anderen Experten in der Leitung, der das, glaube ich, ganz gut einschätzen kann. Also ich hatte ihn nicht an der Stelle, ich hatte ihn auch nicht in der ersten Runde, aber ich unterstelle jetzt einfach mal, dass Mike Mayock da schon weiß, was er tut. Ist jetzt in den vergangenen Jahren auch nicht immer gut gegangen, zum Beispiel mit Cleveland Farrell letztes Jahr. Diese, ja, ich will Locker-Room-Guys und so weiter und so fort. Der war ja irgendwie praktisch unsichtbar letzte Saison. Ja, also die Frage ist jetzt halt, was macht John Gruden draus? Ist klar, Aber ja, ich würde schon vermuten, dass das so ein Raiders-Ding ist. Und ich vermute auch einfach mal, dass der bei vielen Teams auch nicht so hoch auf dem Board gesessen ist. Aber das ist auch nur Spekulation von meiner Seite. Ähnlich kann man es mit Ruggs begründen, wobei bei diesen drei Top-Wide-Receivern, also Ruggs, Lamb und Jeudy, muss ich sagen, die fand ich skillmäßig echt eng beieinander. Das sind zwar andere Typen, aber von dem, was sie dir bringen können, habe ich da qualitativ wenig Unterschiede ausmachen können. Von daher habe ich mir vorgenommen, egal welcher Wide Receiver von diesen drei als erster geht, ich werde es nicht kritisieren, weil ich die echt qualitativ nah beieinander finde. Ja, Damon Arnett könnte jetzt tatsächlich so ein Mike Mayock-Ding sein. Dafür weiß ich allerdings nicht genug über den Spieler, als dass ich jetzt sagen könnte, ich finde es super geil oder ich finde es unfassbar scheiße.
Ich kann vielleicht noch einen, also Ruggs ist sicherlich ein High-Character-Guy, würde ich sagen. Damon Arnett, ich würde ihn erst neutral beschreiben. Also der ist auf jeden Fall kein, oder nach dem, was man so mitbekommen hat, auf jeden Fall nicht positiv. Also da gab es hier und da jetzt auch schon mal ein paar Geschichten, jetzt nicht so extrem concerning, aber es gab schon mal auch, ja, schon mal die eine oder andere Geschichte, wo man sagt, okay, könnte auch ein Thema sein, wo sich NFL-Teams dann nochmal mit beschäftigen. Also ich glaube, das war nicht der primäre Grund. Aber wenn man halt hinter die Top 2, Top 3 Cornerbacks guckt, muss man einfach sagen, in diesem Draft, das sind ganz unterschiedliche Spielertypen. Und es kommt einfach darauf an, was du für eine Defense spielst und dann pickst du dir den da. Also dann hast du Jalen Johnson, Trevon Diggs, das sind einfach totale Zone-Cornerbacks und dann hast du einfach mit Damon Arnett, Christian Fulton und so weiter halt nochmal ganz andere Typen. Also ich glaube, das hängt gerade jetzt und auch was in den nächsten Picks in der zweiten Runde passiert, einfach davon ab, was gut zu deinem Scheme passt. Und da sind die Boards, glaube ich, einfach ultra unterschiedlich.
Ja, genau. Wir warten einfach dann ab, wie er einschlagen wird und natürlich dann, wie es auch in der zweiten Runde weitergeht. Denn wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir natürlich danach zu den Picks von 21 bis 32, also in den letzten 11 Picks. Und da müssen wir sicher dann auch noch über den Pick der Green Bay Packers sprechen. Ich habe es schon ein bisschen angedeutet, aber natürlich auch noch über die sonstigen Namen, die bisher weggegangen sind. Deswegen bleibt dran hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, kommen wir jetzt zu den letzten 11 Picks in dieser ersten Runde des diesjährigen NFL Drafts. Und ja, wenn wir dann uns anschauen, die beiden Wide Receiver, Jalen Reagor zu den Philadelphia Eagles und Justin Jefferson zu den Minnesota Vikings, füllen mit Sicherheit beides Positionen von Need, Moritz, denn sowohl die Eagles brauchen ein bisschen was, als auch natürlich die Vikings jetzt nach dem Abgang von Stephon Diggs, also absolute Namen, die man ja richtige Entscheidung getroffen hat, auf jeden Fall.
Ja, also sie füllen Needs, das stimmt, und sie sind auch beide so diese zweite Riege an Wide Receivern in diesem Draft, vielleicht noch zusammen mit Brandon Ayuk, der ja dann auch unwesentlich später ging. Ich persönlich hätte Jefferson über Reagor gesehen, kann aber auch persönliche Präferenz sein. Ja, Jalen Reagor ist, glaube ich, ganz okay an der Stelle, auch wenn ich jetzt nicht ganz groß laut Ja schreien würde. Und Justin Jefferson ist für mich sogar schon fast ein kleiner Stil. Ich hatte den vielleicht ein kleines bisschen höher gesehen. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, dass es so viele gute Wide Receiver in diesem Draft gibt und nicht so viele Teams Needs nach Wide Receivern haben. Fand den Pick für Minnesota ganz okay. Also gut, weil das Value passt und du hast sogar noch einen Need da. Da bin ich voll fein damit.
Da bin ich definitiv bei dir. Da haben sie mit Sicherheit eine richtige Entscheidung getroffen und wie gesagt, Lücken sind auf jeden Fall mit den beiden Spielern gefüllt. Und man guckt natürlich dann, wie sie einschlagen, wenn ich da dabei Wide Receiver haben wir so eine tiefe Klasse, da kannst du wahrscheinlich erstmal nicht so viel falsch machen. In Anführungsstrichen natürlich muss man natürlich schauen, wie dann jeder in das entsprechende neue Schema einpasst. Haben wir den nächsten Trade gehabt, die Chargers sind zurückgekommen in die erste Runde, haben dort ihren zweiten und dritten Rundenpick abgegeben und mit dem 23. Pick bekommen von den New England Patriots, haben dort den Inside Linebacker genommen mit Kenneth Murray. Julian, war das schon keine Überraschung, dass man wieder zurückgekommen ist aus Chargers Sicht und sich dann einen Linebacker holt?
Verschiedene Aspekte, die daran überraschend waren, meiner Meinung nach. Also ich habe Murray schon noch ein gutes Stück später, der sollte in der ersten Runde gehen, waren ja die Berichte. Erstens, der Trade hoch ist ja jetzt hier schon eine andere Nummer. Also von 37 auf 23 ist schon weit. Man hat hier jetzt schon auch einiges abgegeben. Deswegen, also für mich war das zu viel für so einen Linebacker. Also wenn musst du meiner Meinung nach da Patrick Queen ziehen, der ein bisschen später gegangen ist, weil der in Coverage einfach viel, viel mehr kann. Kenneth Murray ist interessant, der ist sehr, sehr athletisch, der kann gerade Downhill, also in Richtung der Line of Scrimmage, wirklich sehr, sehr viele tolle Plays machen. Ist halt so ein Typ Spieler, der ist und wenn du ein Screen spielst, dann ist er der Typ, der da halt durchsprintet, um von keinem geblockt werden kann und dann halt den Ballcarrier irgendwie hinter der Line of Scrimmage schon tackelt. In Coverage fehlen mir da halt wirklich in der Awareness, in den Instinkten halt noch ganz, ganz viel, um da wirklich gut zu werden. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Also dieser Trade-Up, den habe ich jetzt nicht so ganz verstanden für so einen Typ Spieler. Da den Herbert-Pick schon kritisch, einfach, ich hoffe, der klappt, aber ich habe Herbert einfach unglaublich viel tiefer. Ich sehe es in dem einfach nicht, daher bin ich mit den Chargers jetzt in der ersten Runde nicht so besonders happy.
Okay, ja, ich war auch auf jeden Fall überrascht. Gut, natürlich hätte natürlich sein können, dass die Saints an 24, Kenneth Murray nimmt das natürlich immer die Frage, inwieweit man da Informationen oder sowas bekommen hat. Dafür haben sich die Saints dann für Center entschieden, Cesar Ruiz. Auch ein Name, der auch schon durchaus hätte am Ende der ersten Runde gegangen war. Natürlich stärkt man natürlich nochmal der Offensive Line. So ein bisschen, Moritz, auch wenn das jetzt nicht unbedingt die Position war, wo die Saints dringend einen großen Need hatten.
Nee, also auf Center allgemein ja sowieso nicht, nachdem du ja letztes Jahr Eric McCoy geholt hast. Ich vermute, du wirst dann halt entweder Cesar Ruiz oder Eric McCoy auf Guard umschulen. Ist halt meiner Meinung nach der beste Interior Offensive Lineman in diesem Jahr. Allerdings ja, weiß ich nicht, ob er auf 24 schon sein Value gehabt hat. Ist ein relativ unaufgeregter Pick, wie es halt mit Offensive Linemen häufig der Fall ist. Gut, man kann es natürlich damit begründen, dass du halt Drew Brees hast, der auch nicht jünger wird und den du halt so gut wie möglich in seinen letzten guten Jahren schützen möchtest. Und wenn da halt der beste Interior Offensive Lineman auf dem Board halt eben Center ist, dann nimmst du halt vielleicht den Center. Ich denke halt trotzdem, dass entweder Eric McCoy oder ich vermute eher er, dann auf Guard umgeschult werden.
Ja, muss man mal genau gucken, da gab es ja schon so ein bisschen Gerücht, dass man dann vielleicht sogar einen Spieler entlassen müsste. Ich habe gerade, der Name ist gerade mir entfallen, aber da ist ein oder andere Gerücht, dass man dann Offensive Line dafür entlassen wird. Muss man mal gucken, wie es dann weitergeht. Und dann, Jo, lass uns zu dem Pick kommen oder auch zu dem Thema kommen. Du hast gesagt, die Fortnite, das hat bis nicht so gefallen. Mit 25 haben sie, wie angekündigt, sind sie nach oben getradet. Mit den Minnesota Vikings haben sie ihren Pick getauscht, ihren 25. Pick bekommen von den Minnesota Vikings und dafür Nummer 31 abgegeben und dann entsprechend noch den 4. und 5. Runden Pick dazu. Wie siehst du den Pick? Brandon Ayuk ist der Wide Receiver der Wahl. Wie zufrieden bist du mit dem ersten Tag der 49ers?
Ich habe mich gestern auch schon ein bisschen mit James Wiebe ausgetauscht. Der war ja gestern bei der Live-Coverage von derdraft.de dabei. Genau, da bin ich heute Abend dabei. Also da haben wir uns schon mal so ein bisschen irgendwie ausgetauscht, weil wir ja beide 49ers-Fans sind und wir waren beide relativ frustriert mit dem Tag und das hat aber andere Gründe. Also ich sag mal so, der erste Pick ist einfach das Problem. Also dieses einen Pick runtertraden ist super, das war hervorragend. Ich frage mich nur, warum du dann Defensive Tackle ziehst. Ich finde Javon Kinlaw super. Ich habe den viel höher als Derrick Brown. Das ist ein Top-10-Spieler für mich. Das Problem dabei ist, die Niners haben jetzt zigmal hintereinander Defensive Line in der ersten Runde gezogen. Der Positional Value ist nicht da und sie brauchen die haben viele gute Spieler in der Defensive Line. Ich verstehe nicht, warum man das macht, wenn man vielleicht auch Cornerback, Safety, da gab es so viele Needs, die lieber gesehen hätte, gerade auch einfach durch den Positional Value. Dann kommt eben noch dazu, dass sie angeblich weitere Trade-Angebote, also von 14 dann runter, abgelehnt haben wohl, um Kinlaw zu ziehen. Das kann ich halt nicht nachvollziehen, wenn du keinen Zweit-, Dritt- und eigentlich auch, oder jetzt auch wieder, keinen Viertrunden-Pick hast. Also warum nicht einfach runtergehen und, also meinetwegen runtergehen und dann Ayuk da ziehen, weil das ist eben die Sache. Der Trade-Up ist natürlich jetzt ein Problem, wenn du wieder, wie zu Beginn des Drafts, jetzt keinen Zweit-, Dritt- und Viertrunden-Pick hast. Das ist natürlich mega ärgerlich, weil diese Draft eben sehr, sehr tief ist. Ayuk gefällt mir da mega. Ayuk ist mein Nummer 3. Also ich hatte den gleich auf mit Ruggs, wirklich, also in einer Tier mit Judy und Lamb. Ich bin, glaube ich, auch der Mensch in Deutschland zumindest, der irgendwie Brandon Ayuk am höchsten hat. Ich mag den einfach unglaublich gerne. Ich habe das unglaublich gefeiert, dass der jetzt bei den Niners spielt. Das finde ich super. Mir gefällt einfach die Strategie dahinter nicht. Also warum gehst du da jetzt hoch? Er ist der bessere Fit. Mims, Higgins, all diese Spieler, die es da noch gab, meine Pink Pittman, das sind alles nicht so gute Fits in dieser Offense. Ich glaube, Shanahan kann super viel mit dem anstellen, aber die grundsätzliche Strategie hat mir nicht gefallen. Also dann geh lieber von 14 nochmal irgendwie auf 22, 23, 24 runter, zieh dir da Ayuk und geh mit 31 meinetwegen nochmal runter und sammel dann halt einfach so weitere Picks ein. Das hätte mir viel, viel besser gefallen. So hat man zwei gute Spieler bekommen, aber ist natürlich für den restlichen Draft mit, ich glaube, drei weiteren Picks nicht so besonders gut aufgestellt.
Ja, genau. Das war auch eigentlich eher das Glück, dass man vor dem Draft gehört hat, dass die Fortnite eigentlich sich eher ein bisschen unterteilen, um dann ein bisschen mehr Draft-Value zu sammeln, weil man halt, wie gesagt, zweite, dritte, vierte Runde eigentlich keine Picks hatte und jetzt hat man sich dazu entschieden, ja, wieder so zu sein. Deswegen, interessante Strategie, die Fortnite fahren, wenn wir natürlich genau Auge drauf haben, ja, ob es funktioniert. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren, ja, durchaus Schocker schon. Denn die Green Bay Packers sind hochgetradet. Auf 26 haben sie sich den Pick der Miami Dolphins geholt, haben zudem noch einen Fourth Rounder abgegeben, um sich Jordan Love zu holen. Also einen Quarterback, Moritz, überrascht schon, zumal der eigentlich eher darüber diskutiert, okay, eigentlich die Packers brauchen vielleicht noch ein bisschen mehr Weapons. Und jetzt haben sie sich den ersten Quarterback in der ersten Runde geholt seit Aaron Rodgers. Haben Sie schon die Zeit vorbereitet für nach Aaron Rodgers? Oder warum holen Sie sich Jordan Love in 26?
Ja, anders kann ich mir es nicht erklären. Also meine Erklärung, also meine persönliche Erklärung ist jetzt, dass Brian Gutekunst da dann halt jetzt auf die Idee kommt, er kann sich da selber seinen eigenen Aaron Rodgers, Brett Favre-Mythos heranziehen. Weiß ich jetzt nicht, was man davon halten kann. Aber das ist jetzt schon so ein Packers-Ding seit Aaron Rodgers, den Quarterback tief in der ersten Runde zu ziehen und dann nochmal ein paar Jahre hinter einem etablierten Quarterback sitzen zu lassen. Ich denke, das wird jetzt auch der Weg sein für Jordan Love. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht so ganz, weil du halt Needs auf anderen Positionen hast. Die Frage ist jetzt halt, gab es dann einen Wide Receiver an dem Spot, der hier seinen Value gehabt hätte? Ich sag nein. Von daher, ja, vielleicht hast also hochtraden für Jordan Love. Ach, ich weiß noch nicht so richtig, was ich mit dem Pick machen soll, ehrlich gesagt. Weil Aaron Rodgers hat noch ein paar gute Jahre, da bin ich mir sicher. Vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau, auf dem er gespielt hat, als er vielleicht 30 war oder so. Aber immer noch gute Jahre. Ja, du hast jetzt vermutlich die Quarterback der Zukunft-Diskussion fürs Erste beendet. Und du hast jetzt vermutlich auch jemanden, der einspringen kann und auf einem okayen Level spielt, wenn sich Aaron Rodgers verletzt, was ja in den letzten Jahren dann auch öfters mal passiert ist. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem Pick anfangen soll. Ich finde es jetzt auf jeden Fall nicht super geil. Und ich hätte vermutlich auch nicht für Jordan Love hochgetradet. Zumal er vom Skill her, weiß ich nicht, ob da überhaupt ein First-Round-Talent ist. Allerdings Positional Value von Quarterbacks. Die Geschichte gibt es ja schon länger.
Ja gut, spannende Frage ist auch, ob du dafür hochtraden musst. Dann sind wir ehrlich, an 27 und an 28 hast du mit Seahawks und Ravens zwei Teams, die beide keinen Quarterback nehmen würden. Auch an 29 sehe ich jetzt auch nicht unbedingt das
Doch, Detail. Ich glaube gerade deswegen, weil die Seahawks ja dieser krasse Kandidat für einen Trade-Back waren und sie dadurch eben
das natürlich
rausgenommen haben, weil so haben die Seahawks dann keine Chance mehr gehabt, zurückzutraden, falls ein Team für Jordan Love reinkommen wollte.
Stimmt, so kann man natürlich dann entsprechend machen, aber ja, das ist natürlich mit Sicherheit Aaron Rodgers, ich denke, glaube ich, können wir sagen, Julian, der wird mit Sicherheit mit dem Pick überhaupt gar nicht zufrieden sein.
Nee, das auf keinen Fall. Ich glaube, es gibt auch, also ich habe morgen auch schon meinen Podcast rausgehauen, da habe ich auch schon von ein paar Packers-Fans so Fragen drin gehabt. Die waren nicht so happy. Also ich muss sagen, also ich habe Jordan Love erstmal als auf dem Board, ich vom reinen Talent würde ich ihn eher in der zweiten Runde ziehen, aber wenn ich auf mein Board gucke, ich habe einfach nicht so viele First-Round-Grades, deswegen habe ich den noch in der ersten Runde. Ich habe den vor Herbert und das auch nicht wenig. Also ich finde den sehr, sehr talentiert. Das ist für mich die ideale Situation für ihn, weil der jetzt wirklich, ich bin immer nicht der größte Fan von diesem Quarterback sitzen lassen, aber Jordan Love braucht wirklich noch ein bisschen Zeit. Der bringt halt super gute Trades mit. Das ist vom reinen Werfen her hat er, also das ist ein unglaubliches Talent und das, also das kann sein, dass der in 4 Jahren ein Elite-Quarterback in der NFL ist, aber das kann sein, dass der in 4 Jahren nicht mehr in der NFL spielt. Also ich glaube, die Range ist so weit bei ihm. Grundsätzlich vom Positional Value her und vom Talent her ist das ein Pick, wo ich sage, das kannst du nur mit einem Quarterback machen. Deswegen finde ich das hier okay. Also ich habe für die Packers vorher immer wieder geguckt und gedacht, so, ja, warum denn nicht? Also wenn man den mag, und das ist natürlich ganz wichtig, aber anscheinend mögen sie ihn, dann finde ich, musst du das eigentlich auch machen, weil du bringst dich in eine Situation, wenn der jetzt ein bisschen lernen kann, Rodgers dann irgendwann aufhört und du dann Jordan Love hast, das ist natürlich, also wenn das dann funktioniert, das ist ja Wahnsinn. Also viel besser geht's ja dann auf keinen Fall und deswegen, ich glaube, das sollte man dann schon machen. Ich muss aber auch sagen, klar, man hat jetzt hier eine Chance irgendwo verpasst, die Wide Receiver Klasse ist aber tief und ja, ich sehe jetzt für die Packers, also denken die Packers natürlich nicht, aber ich sehe für die Packers jetzt persönlich auch nicht mal so das heftige Fenster. Also für mich sind die schon so ein bisschen abgerutscht. Ich würde die jetzt auch nicht mehr so als so extremen Kandidat dafür sehen, dass die jetzt nochmal in den Super Bowl kommen. Ja, ist natürlich jetzt sehr subjektiv an der Stelle, aber ich finde den Pick eigentlich grundsätzlich ganz cool. Ich finde es sehr, sehr spannend. Die Herangehensweise kann aber aus Packers Sicht und Fansicht auch verstehen, dass man damit davon enttäuscht ist.
Mhm. Ja, Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf, wie es dort weitergehen wird und ja, ob dann wirklich dann irgendwann in 4, 5 Jahren dann die Wachablösung kommen wird. Man natürlich auch schauen, was natürlich die Packers dann weitermachen in den nächsten Runden, damit natürlich auch noch genaues Auge drauf werden und dann gucken, ob wie happy dann am Ende Aaron Rodgers sein wird oder wie auch nicht. Wir kennen ihn ja, ist ja sehr outspoken, der Mann. Lass uns dann vielleicht zu den letzten 6 Picks dann noch kommen. Wir haben schon gesagt, Seahawks haben sich mit Jordan Brooks, den Outside Linebacker, geholt. Patrick Queen, wir hatten es schon angesprochen, an 28 zu den Baltimore Ravens, dann da noch den Offensive Tackle Isaiah Wilson zu den Tennessee Titans. Moritz, wie siehst du die drei Namen? Hast du da Meinung zu? Ich meine, klar, natürlich die Titans, natürlich, Jack Coughlin war weg, deswegen musstest du ja eigentlich den neuen Mann dort holen.
Ja, also Jordan Brooks, fand ich, hatte da sein Value noch nicht, muss ich sagen. Damit bin ich ein bisschen unzufrieden mit dem Pick. Patrick Queen dagegen passt super. Ich habe ja auch in der Vorberichterstattung immer wieder die Meldung, dass das so der Wunschspieler der Ravens ist. Wenn du den an deinem Original Spot bekommst, ist natürlich super. Da kann man nicht meckern. Isaiah Wilson passt vom Need her für die Tennessee Titans, aber auch an dem Spot weiß ich nicht, ob er da schon seine Value hatte. Ich hatte ihn persönlich in der zweiten Runde gesehen. Aber wie du schon gesagt hast, du hast Jack Conklin verloren, hast eine Lücke zu füllen, der Free Agent Markt gibt jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr viel her und ja, dann nimmst du halt an der Stelle den Tackle, weil der Positional Value höher ist als der von den anderen Needs, die du hast. Von daher, ja, es ist vielleicht ein kleiner Reach, aber
hast du Josh Jones nicht höher, weil der ist ja auch noch auf dem Board, das habe ich halt nicht
verstanden. Ja, genau, Josh, genau, stimmt, scheiße, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ja, Josh Jones habe ich natürlich höher. Ja, klar, logisch, sogar relativ weit höher.
Genau, ich habe Wilson halt irgendwie in der dritten Runde oder so. Also ich habe es echt nicht nachvollziehen können. Also.
Stimmt, ich rede mich hier im Kopf und Kragen und habe Josh Jones vergessen.
Geschehen.
Ja, die Grüße gehen mit Sicherheit raus an Florian, der mit Sicherheit auch mal kurz in die Tischkante gebissen hat. Ja, also ich auch nicht drüber gefreut haben. Wir werden mal gucken, vielleicht funktioniert es. Wir werden es wissen. Wir wissen nicht, inwieweit er vielleicht in Interviews überzeugt hat und da vielleicht... ja, genau. Lass uns dann vielleicht zu den letzten 3 Picks kommen. Noah Igbinoghene zu den an 30 als Cornerback zu den Miami Dolphins, Jeff Gladney als Cornerback dann zu den Minnesota Vikings und dann an 32 der einzige Running Back in der ersten Runde, Clyde Edwards-Hilaire. Was ist dein Take zu den drei letzten Picks des ersten Tages, Julian?
Noah Igbinoghene.
Wow!
Ja. Miami ist halt so eine Sache, also die hatten jetzt 3 Picks, Tua war halt krasser Value für mich an der Stelle, einfach weil sie nicht hochgetradet sind, das ist ja überraschend, weil wenn du sagst so, du willst deinen Quarterback haben und du hast jemanden im Auge, dass du dann nicht hochgehst und die Eier hast zu warten und den Chargers die potenzielle Chance gibst, vor dich zu gehen, okay, hätte ich nicht gedacht. Austin Jackson fand ich ja okay, habe ich eben gesagt, aber Austin Jackson und Igbinoghene hier rauszugehen, also das ist jemand, der ist sehr, sehr roh noch. Also der hat auch am Anfang seiner College-Karriere noch Wide Receiver gespielt. Die ganze Familie hat einen Leichtathletik-Hintergrund. Also der ist wirklich jemand, der bringt schon viel mit, auch von den Trades. Aber der ist echt noch ein bisschen weg. Also ich muss sagen, ja, wie gesagt, das
Board auch Wide Receiver.
Geht natürlich auch. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ich habe ja eben auch gesagt, die Cornerbacks können sehr unterschiedlich werden. Nächste Pick von den Vikings, den hätte ich hier deutlich besser gefunden, weil Jeff Gladney hat für mich hier Value. Das ist ein unglaublich physischer Spieler, relativ klein, aber der kann im Slot, der kann Outside helfen. Die Vikings für mich klar die Gewinner der ersten Runde. Also die ziehen an 22 Justin Jefferson, mega cooler Pick, gehen dann runter und kriegen Jeff Gladney. Also Wahnsinn. Haben damit beide Needs abgedeckt, die sie eigentlich so haben. Ich finde das wirklich super cool, was die Vikings hier gemacht haben. Und ja, 32,
Es muss der andere machen.
Also es gibt 2 Ansichten an der Stelle. Also erstmal haben wir viele mit DeAndre Swift gerechnet. Für mich ist Edwards-Hilaire tatsächlich mein Running Back 1, deswegen war ich damit eigentlich ganz happy. Es gibt 2 Ansichten und ich verstehe beide. Also der eine Punkt ist, ich würde hier keinen Running Back ziehen vom Value. Auf keinen Fall würde ich das machen. Also es ist einfach zu hoch. Ich habe, ich glaube, Edwards-Hilaire ist der einzige Running Back, den ich irgendwie so Mitte, Ende, zweite Runde habe oder sowas. Aber man muss auch sagen, wenn man das Ganze im Vakuum betrachtet, man guckt einfach auf die Chiefs, man guckt auf diese Offense, und packt dann Clyde Edwards-Hilaire da rein, der ein unglaublicher Runner ist. Der hat nicht den Top-Speed, auf keinen Fall, oder auch nicht nur, also Long-Speed ist echt fast nicht vorhanden. Der ist da nicht besonders schnell, aber guckt euch mal das Tape an. Also der macht das unglaublich gut. Also der spielt auch so smart, der braucht auch keine Lead-Blocker oder irgendwas, weil er sich so, der liest das Spiel extrem gut und dann hat er so einen Jump-Cut, der ist Wahnsinn. Also das ist richtig, richtig stark, was der spielt. Sehr, sehr guter Spieler. Und dann als Passcatcher nochmal dazu. Also der kann aus dem Backfield, der kann als Slot Receiver klein, der ist kein großes Target, aber der hat an so vielen Stellen als Receiver wirklich so viel richtig gemacht. Deswegen glaube ich, dass der halt in dieser Offense ultra ausrasten wird. Und das gefällt mir einfach nur, wenn ich drauf gucke, was der in dieser Offense anstellen kann, gefällt mir das sehr.
Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Wir hatten das ja auch und ich glaube, das wird mir sicher noch mal eine spannende Option dann nochmal für die sowieso schon starke Chiefs-Offense geben. Moritz, wenn man es jetzt so klar ist und ein Fazit zu ziehen am ersten Tag, ist es ein bisschen schwierig, aber was sind dann vielleicht noch so Überraschungen, die du vielleicht hast? Zum Beispiel haben wir auch keinen einzigen Safety in der ersten Runde gehabt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen schon so eine Überraschung gewesen.
Ja, ich weiß nicht, ob das mit den Safeties so eine krasse Überraschung ist, weil die Safety-Klasse habe ich jetzt als nicht so wahnsinnig gut empfunden. Ich finde allgemein, das ist eine relativ unausgeglichene Draft-Class, so von den Positionen, also von der Qualität her in der Spitze. Du hast super Wide Receiver, du hast super Tackles, du hast super Cornerbacks und andere Positionen sind da halt eher weniger vertreten. Ich habe tatsächlich auch maximal Xavier McKinney mit einer First-Round-Grade, aber die ist auch wirklich Ende First-Round. Von daher finde ich das vollkommen okay eigentlich, dass kein Safety gepickt wurde. Ansonsten fand ich, ja, es war ein relativ überraschungsarmer Draft, also zumindest eine relativ überraschungsarme erste Runde. Also die größte Überraschung wird vermutlich dann doch Damon Annette gewesen sein. Ansonsten gab es da eigentlich relativ wenig, wo man jetzt die ganz große Schnappatmung kriegen muss. Ja,
Julian, wie würde dein Fazit ausfallen und vielleicht hast du vielleicht noch Namen, wo du sagst, okay, hey, das bin ich ein bisschen überrascht, dass die noch nicht in der ersten Runde weggegangen sind?
Erstmal muss ich hier ein Wort für die Safeties einlegen. Das ist mir jetzt erstmal wichtig hier. Ich mag die Position einfach sehr, aber ich habe halt wirklich zwei Spieler mit Top 15 Value, die jetzt mit Delpit und McKinney noch auf dem Board sind und Winfield und Jeremy Chin, der Small School Prospect, den ich unglaublich gerne mag. All diese vier sind wirklich die nächsten vier Spieler, die noch auf dem Board sind. Also ja, also wir wissen ja mittlerweile, dass die NFL Safeties nicht so mag. Das sieht man auch in der Free Agency immer wieder. Ja. Aber vom reinen Value sind das die nächsten vier Spieler auf meinem Board und die gehen auch bald, weil ich finde die ultra spannend. Das nervt mich zum Beispiel mit den Niners auch, dass sie eigentlich kaum noch, also die müssen jetzt halt wirklich an die Munition der nächsten Jahre gehen, um hier noch reinkommen zu können. Das fände ich super cool, wenn die einen dieser Spieler bekommen würden. Was ganz interessant ist, glaube ich, vorhinein bei all diesen Milliarden von Mockdrafts, die veranstaltet wurden, hieß es ja immer wieder, dass Offensive Tackle relativ früh geht. Ja, okay, das war einigermaßen der Fall. Und dass aber auch relativ viele Wide Receiver immer früh gehen. So. Und das war uns ja vorher allen schon bewusst, dass in der zweiten Runde noch viel Value auf dem Board sein wird. Aber hier, also ein Denzel Mims ist noch da, ein T. Higgins ist noch da, ne? Also es sind alles so Spieler, auch ein Michael Pittman, den viele mögen, ist noch da. Das sind alle Spieler, die, glaube ich, echt Value jetzt schon, also schon fast jetzt haben, die einige Teams echt happy machen werden. Das sind alles eher so physischere, größere Wide Receiver. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Dann viele Cornerbacks, die noch da sind. Auch das ist ziemlich interessant. Also Fulton haben, glaube ich, viele in der ersten Runde gesehen. Dann Trevon Diggs, Jalen Johnson und so weiter. Ich glaube, da ist einfach noch ganz, ganz viel Talent da. Ich bin gespannt, was mit den nächsten Quarterbacks passiert. Ich hoffe, die kommen nicht so früh. Und also vor allem nicht ein Jalen Hurts. Das würde ich echt irgendwie komisch finden. Aber grundsätzlich, denke ich, ist die erste Runde ganz gut verlaufen. Also gerade so Picks wie CeeDee Lamb, Jerry Jeudy fand ich super. Auch Isaiah Simmons, Patrick Queen an 28 zu den Ravens, wirklich toller Value. Das mochte ich nicht so. Der Jordan Brooks Pick zu Seattle, auch das ist, glaube ich, so ein Head-Scratcher für viele Leute. Aber gut, am Ende sind die Teams vielleicht auch ein bisschen mehr und das ist natürlich dann auch okay. Also ich fand die erste Runde eigentlich ganz unterhaltsam. Gerade zum Ende hin wurde das dann nochmal deutlich interessanter, mit Jordan Love und Co. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten beiden Tage.
Genau, dann auch vielleicht ein bisschen aktiver, denn wir in unserem Hot-Take-Sendung waren davon ausgegangen, dass es eigentlich mehr als vier Trades am ersten Tag gehen wird. Am Ende waren es dann nur vier, deswegen mal gucken, inwieweit dann das mal noch ein bisschen in den nächsten Runden ein bisschen mehr kommt, ein bisschen mehr Bewegung rein, ein bisschen mehr Spannung, dann mal gucken. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das natürlich auch in den nächsten Tagen weiter anzugucken. Bei den Kollegen von NFL Network gibt es die Möglichkeit natürlich dann auch über ESPN und andere Möglichkeiten. Deswegen solltet ihr, wenn euch das interessiert, auf jeden Fall einschalten, uns natürlich auch weiterhören. Natürlich ist ganz, ganz klar, wir wollen auf jeden Fall auch natürlich ein abschließendes Fazit dann ziehen, wenn die beiden letzten Tage noch abgelaufen sind, heute und dann entsprechend am Samstag. Das werden natürlich dann auch euch dann informieren, wie es dann gelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Wenn ihr natürlich dann noch mehr zum Thema ausführlicher haben wollt, wie gesagt, liebe Kollegin Julian Barsch ist heute Abend mit dabei, da gibt es heute Nacht viel mehr Livestream von den Kollegen der Draft.de, wo er seine Einschätzung geben wird, auch ansonsten, er hat schon angekündigt, sein Podcast könnt ihr natürlich auch mit hören, ganz auch viel dann während der Saison zum College Football. Julian, du darfst einmal nochmal kurz Werbung für deinen Podcast machen.
Gerne, also genau, mit dem Saturday Kickoff mache ich tatsächlich jetzt also jede Nacht direkt nach dem Draft die Aufnahme. Dann kommen noch in den nächsten Wochen auch noch mit ein paar Gästen noch meine Einschätzung. Habe mich jetzt in letzter Zeit auch dazu entschieden, dass es dann auch das gesamte Jahr über neben dem College Football halt auch einfach NFL Draft Content geben wird. Also für die Leute, die nicht genug davon bekommen können, ab Sommer oder ab den nächsten Wochen und Monaten geht es dann schon um die Draftklasse 21. Werd da wirklich tief einsteigen und genau, also für alle College Football Fans, aber eben auch alle NFL Draft Fans gibt es da immer was. Die Folgen sind teilweise etwas länger, sich davon nicht abschrecken, jetzt fällt mir das Wort gerade.
Abschrecken lassen.
Abschrecken, so heißt das Wort, genau. Nicht abschrecken lassen, gerade wenn man, da kann man ja auch dann irgendwie in die Timestamps gucken und schauen, worauf man Bock hat, was einen interessiert. Aber genau, ich glaube, für alle Leute, die den College Football besser kennenlernen wollen, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, weil das ein sehr, sehr tolles Produkt ist, aber sich auch für den NFL Draft interessieren, sollte das laufen. Und genau, den Podcast könnt ihr unter @SaturdayKick auf Instagram und Twitter finden und da haue ich auch ziemlich regelmäßig viel Content raus.
Genau, auf jeden Fall rein mal hören, aber natürlich auch uns weiterhören, uns auch gerne Feedback natürlich zu geben. Wir sind auch natürlich offen, was ihr für Vorschläge dann habt für die Zeit. Dann, wenn natürlich auch der NFL Draft vorbei ist, in, wie gesagt, 2 Tage sind es noch und dann dauert es erstmal wieder, bis der Saison dann überhaupt hoffentlich dann auch losgehen wird, dann Ende August, Anfang September. Da sind wir natürlich dann sehr gespannt auf, dann werden natürlich dann euch auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, dann in den nächsten Tagen hört ihr uns, könnt natürlich auch weiterhin folgen auf Facebook und auf Twitter, dem Handle InterceptionFT, dort die Möglichkeit, uns natürlich auch immer wieder Fragen zu stellen zu unterschiedlichen Ausgaben, natürlich auch mit uns und zu diskutieren, mit unseren Ausgaben zu diskutieren und dann natürlich zu sprechen, okay, was sind eure Überraschungen gewesen in dem ersten Tag und was sind dann Namen, die ihr gerne sehen möchtet, wie zufrieden seid ihr mit euren Teams und wie gesagt, wir hören uns dann spätestens dann in den nächsten Tagen wieder und da gibt es dann einen finalen Draft-Recap hier bei Interception, dem Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.